müsste man durch die Bahnhofstraße laufen und gucken, wo man da überall schön wohnen könnte. Es hat da so ein tolles Gebäude, wo irgendwie auf 6 Etagen BlackRock drin ist. Können die nicht nach Schlieren gehen? Es ist da.
Willkommen beim KIN Radio. KIN Radio ist Teil von KIN, dem feministischen Kunstfestival vom 11. bis 27. Juni in Zürich.
KIN schafft Räume für Austausch und für Verbindung. KIN versteht Feminismus auch als Kinship, als gewählte Nähe, als Verantwortung füreinander und als solidarisches Miteinander. Mehr zum Festival auf kinship.ch oder auf Instagram.
Deep Talk mit Mara Rickli.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für den schönen Applaus. Herzlich willkommen, Sibylle Berg. Nehmt doch nochmal applaudieren.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin ganz entzückt. Selten so ein absolut süßes Publikum gesehen. Wirklich, hätte ich das gewusst.
Dann
wäre ich nur hier gewesen, ja. Und nie im Bett.
Ja. Gut, also von jetzt an immer da, Sibylle, ich freue mich drauf. Herzlich willkommen. Ich steige gerade ins Gespräch mit dir, möchte aber zuerst ganz herzlich das Publikum willkommen heißen. So schön sind ihr so zahlreich da an dem wirklich, glaube ich, einer der ersten fast schon frühlingshaften Übungen. Mich macht es mega glücklich. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Also einen wunderschönen Tag, um über Utopien und positive Zukunft zu reden. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Gebärdensprachdolmetschenden bedanken. Barbara und Tamara tun heute Doppelgebärden. Und dass das möglich ist finanziell, ist dank der Pro-Infirmis möglich. Danke vielmals, der Pro-Infirmis.
Sag mal, hat das so eine feste Anordnung, wie man sitzt? Weil du sitzt so irre weit weg.
Ja, das ist mega weit.
Kann man das irgendwie...
Wenn wir das verschieben? Gut. Also wir haben ja auch schon alles auf der Bühne. Mit Caroline Emke und Kim DeLoris habe ich auch kuscheln. Das führen wir jetzt fort. Ja, es ist wirklich
oder besser. Oder? Seht ihr alle noch was? Ich meine, es gibt auch nicht viel zu sehen. Wir sehen so aus und es bleibt jetzt auch so.
Na, besser, mit dem Licht
oder?
Ist gut. Und
Licht
so.
Ist gut, man kann man so ein bisschen. So
Irgendwie wollen alle mit mir kuscheln auf dieser Bühne. Ich finde das super.
Ja, weil
wenn
das
man
so
auch noch Mikrofon
riecht,
so, könnte man auch. Es ist wie die Hochzeitstorte schneiden.
Damals, genau. Als wir geheiratet haben.
Ich habe darüber reden, zweimal gemacht. Ja, nicht mehr. Sibylle, ich... Ich muss dich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen.
Nein.
Aber für die, die dich noch nicht kennen.
Ich weiß nicht, wo ich das Bein hin tun soll.
Okay. Oh, so. Wow. So.
Sieht das komisch
ich
aus?
Ich muss schauen, dass ich mich nicht zu fest ablenken lasse und den Fokus behalte. Sibylle Berg, du lebst in Zürich. Mhm. Da sind wir ganz stolz drauf. Ja.
Ja, es hat, hat dann auch so eine Straße dann mal... mit meinem Namen und ein Denkmal.
Oder schon.
Da, irgendwie mit, eben nicht mit dem Pferd. Ich möchte nicht ein Pferd, weil ich mag Pferde. Oh Gott, die Technikerin ist Reitlehrerin. Ich mag Pferde, ich finde sie nur ein bisschen langweilig. Also ich möchte ein Denkmal mit kleinen Ziegen gerne.
Mit kleinen Geissen.
Geissen.
Da tun wir gerade noch auflösen, dass ich Schweizerdeutsch rede heute. Und zwar, weil
nicht.
Du Angst gehabt hättest, wenn ich Hochdeutsch rede. Dass es dann nicht so gut ist.
Das, so habe ich das nicht...
Schau, was wir heute alles noch ausplaudern. Es ist nämlich der erste Tag, der aufgezeichnet wird. Ich möchte die Reihe noch inklusiver machen. Ich habe viele Zuschriften bekommen, ob es auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen eine Möglichkeit gibt, die zum den Tag zu hören. rauskommen wird es dann irgendwann, wenn ich Zeit habe. Genau. Aber es wird jetzt mal aufgezeichnet. Und okay. Danke vielmals, dass du dich auf das einlässt. Genau, ich wollte dich ja eigentlich vorstellen. Ja, also wenn ich da spicke, 27 Theaterstücke, 15 Bücher, in 34 Sprachen übersetzt.
Und zwar alles selbst übersetzt, vor allem.
Ja, in alle Sprachen.
Koreanisch, Vietnamesisch. Genau.
Natürlich, ja. Selbst ist die Frau. Ja,
natürlich.
Ja. Und so viele Buchpreise gewonnen, dass ich sie jetzt nicht alle aufzähle. Dein neuestes Buch haben wir heute dabei. Also du wirst wahrscheinlich auch daraus lesen. Wir schauen mal, wo der Abend hingeht. Das ist das Ende von deiner Trilogie La Bella Vita PNR. Jetzt muss ich schauen, dass nicht alle meine Notizen runtergehen. Ich könnte es nachher auch am Büchertisch erwerben. Und du tust nämlich auch noch signieren. Da freuen wir uns drauf.
Ja, ich schreibe alle Namen rein, die ihr wollt. Ihr Lukas Bärfuß. Das mache ich.
Wir reden heute aber über dich, oder?
Sehr gern.
Gut. PNR ist eben der dritte Band von dieser Trilogie. Der erste hat geheißen, gell? Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, GRM, Brainfuck, RCE ist der zweite Band gewesen. Und jetzt nach diesen zwei eigentlich Dystopien, kann man sagen, die Utopie.
Ja und nein. Also das erste war eine Bestandaufnahme eigentlich vom Ist-Zustand. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht genau, das kam im Corona-Jahr raus, glaube ich, 22, 21, keine Ahnung. Das, nee, das ist ein anderes
Buch. Das andere, ja, 22,
Und damals, es fing an irgendwie, dass ich immer mehr dieses Unwohlsein spürte, was der galoppierende Kapitalismus so erzeugt hat mit allem, was sich damals ankündigte, mit wachsender Überwachung, mit irgendwie die Mietpreise gehen durch die Decke. Es wird eigentlich immer unbarmherziger und kälter und sogar in meiner lieben kleinen Kuschelschweiz. Hab immer gedacht, hier gibt's keine Kapitalisten, aber naja. Und ich wollte damals so für mich rausfinden, irgendwie, wie hängt das zusammen? Also wie hängt diese bewusst in Kauf genommene Verarmung der Bevölkerung, die zusammen mit all diesen immer neuen Überwachungsmaßnahmen, mit biometrischen Kameras, mit Spy-Software. Und das beste Land, um das eigentlich herauszufinden, in allen Extremen, schien mir damals England. Also die sind eh schon immer ganz weit vorangegangen in allem, was eigentlich unsozial ist und was Überwachung angeht. Und so, und dann kam es zu diesem ersten Buch, das hast du es genannt? Okay, also eigentlich heißt es Crime.
Crime.
Genau. Und das ist eine...
Es ist gut, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich habe extra nochmal
gegoogelt. Du hast den extra nochmal gemacht.
Und dann hat es geheißen GRM oder auf Italienisch.
Nein, das ist richtig. Man kann das auf Italienisch, ist das komplett richtig.
Das ist das nicht, dass du mich gut darfst.
Nein, es ist aber... Ich wollte dich nicht verletzen.
Ja.
Da gab's dann irgendwie, das fand ich auch ganz toll, einen Buchpreis, den Schweizer, als ob ich eine richtige Schweizerin wäre und nicht nur so mit Papierchen, sondern eine richtige. Und die Laudatorin sagte dann, Grumm, das fand ich auch interessant irgendwie. Nicht. Also es ist Crime und das ist einfach eine Spielart von Hip-Hop, die in England entstanden ist. Und das war eigentlich die Bestandaufnahme, das erste Buch, wo alle von Dystopie redeten. Und ich dachte immer, wovon redet ihr? Das gibt es doch alles. Also das ist doch eine Dystopie, ist doch eigentlich so eine Fantasie in negativer Hinsicht. Es ist alles da. Und die paar Sachen, die ich mir ausgedacht hatte, die sind inzwischen da. Ich bin nicht mit der Idee rangegangen, jetzt mache ich eine tolle Trilogie. Da weiß ich noch nicht mal, wie man es schreibt ordentlich, sondern ich merkte einfach, das war so frustrierend, diese Gnadenlosigkeit in England zu sehen, dass, ich muss es gestehen, ich eigentlich auch eher von flotten Innenstädten oder der Küste kannte. Und dann, so wie man sich irgendwie selbst in London irgendwie aus diesem Inner Circle rausbewegt, wird es ganz schnell ziemlich duster. Und je weiter man in den Norden fährt, umso dusterer wird es. Ich dachte, was seid ihr für ein gnadenloses Pack? Also wie könnt ihr mit euren Menschen so umgehen? Wie könnt ihr mit Kindern so umgehen? Also ich war sowas von stinkewütend nach diesem Buch, dass ich dachte, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Das System muss leider weg. Und dann kam eben das Folgebuch RCE, Remote Code Execution. Das heißt, durch Code irgendwie von außen durch Code auf Systeme zugreifen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und habe eine perfekte Anleitung zu einer unblutigen Revolution gebastelt. Mit viel Hack und mit viel furchtbaren Sachen, die ich da rausgefunden habe. Und am Ende war alles weg und es ist gelungen. Und es gab keine Toten. Und ich war so euphorisch und so glücklich und zwar wirklich ein paar Tage völlig bescheuert, bis ich rausguckte und da merkte, es ist alles noch da. Es war eine große Enttäuschung. Es hat sich auch keiner gefunden, der das nachgebaut hat. Ich habe es gar nicht verstanden. Es ist wirklich detailliert beschrieben, wie man es sich... Ich habe es wirklich nicht kapiert. Ich dachte, nehmt ihr Bücher nicht ernst, Menschen? Wahnsinn. Und so eben, also eine Revolution machen ist ja noch relativ einfach. Boah, geht so. Und ich dachte, erschieß mich, wenn ich zu viel rede.
Nein, unbedingt.
Also, weil es ist ja ein Gespräch eigentlich.
Ja, das machen wir dann schon auch.
Okay.
Nein.
Also ich frage dich dann auch Sachen.
Habe ich dich auch
deine Lieblingstiere.
Ja, mein Lieblingstier. Genau, da reden wir nachher.
Okay. Also ich dachte irgendwie, schwieriger ist es ja, wie so die Geschichte der Revolution zeigt, irgendwie, dass du unbedingt einen überzeugenden Plan für danach hast, weil sonst kommen gerade wieder irgendwelche Flitzpiepen und füllen dieses Machtvakuum aus und alles geht von vorne los, oder? Und ich habe dann eben einfach während der Revolutionsplanung schon die Planung für die neue Welt angelegt oder das neue System. Und das ist dann hier drin. Und es funktioniert alles, als ob es keine Menschen gäbe. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also ich habe alle Bereiche, unter denen wir jetzt, oder ich weiß ja nicht, vielleicht sind Sie ganz glücklich mit allem. Also alles, worunter ich leide, irgendwie von Wohnungen angefangen, über irgendwie Lohnarbeit, Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, habe ich alles beseitigt und durch was Besseres ersetzt. Das muss man erst mal machen.
So. Ja, Applaus für das. Also es ist durchaus unerwartet gewesen, dass eine Utopie und so eine positive Welt von der Sibylle Werk kommt. Das darf man, glaube ich, schon so sagen.
Ja.
es sind 93 eigentlich Anleitungen, oder? Was müsste funktionieren, was müsste beachtet werden, dass eine positive Zukunft wäre? Also ich habe ja natürlich mich ein bisschen vorbereitet, auch wenn ich dann Crime nicht richtig gesagt
habe. Ah, na komm, jetzt höre ich jetzt die nächsten 10 Jahre, Schatz.
ich habe schon oft auch gehört, dass Wissen etwas ist, was dich antreibt. Also du hast wie wollen wissen, wie könnte dann die Welt besser funktionieren oder wie muss ich das verstehen? Also du hast dir wollen Wissen aneignen. Ja, wie könnte man die Revolution machen, beziehungsweise wie könnte so eine Utopie aussehen? Oder was heisst das genau?
Mit dem Wissen. Ja. Es war bei allen drei Bänden jetzt sehr, sehr viel, was eigentlich viel schöner ist, als Bücher zu schreiben, weil das ist eigentlich ein bisschen langweilig. War es das Großartigste, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu reden, mit Hackerinnen, mit... Also ich bin jedes Mal vollkommen abgefräst, oder? Beim zweiten Band war ich kurz davor, irgendwie selber coden zu lernen, habe mich dann aber gebremst und gedacht, komm, ich kann nicht alles können müssen. Und Also es sind auch viele, viele Freundschaften entstanden dadurch. Und beim dritten Band auch, man mag es nicht meinen, weil es so tut, als ob es irgendwie ein bisschen naiv ist, weil es irgendwie so eine junge Erzählerin hat. Aber es ist alles, es gab viele, viele Forschung und Wissenschaftlerinnengespräche vorher. Und es könnte alles funktionieren. So, also ich wollte es irgendwie so abgesichert haben, dass ich nicht nur rumflote und mir irgendwelche fliegenden Tiere ausdenke. Wobei, fliegende Tiere? Das gibt es schon, heißen Vögel. Mann, Mann, Mann. Ja, aber das war also eigentlich auch die viel längeren Prozesse als der Schreibvorgang dann am Ende. Der zweite Teil war, oh, der zweite Teil, Halleluja. Ich weiß nicht, wenn einer mal richtig lange krank ist, das Ding hat irgendwie 800 Seiten und es ist komplett wahnsinnig. Also da bin ich fast durchgedreht, da hatten wir draußen im Land Corona, es war eh alles relativ schwierig, die Menschen treten durch, ich trete durch. Und ich bin dann wirklich sowas von in die Tiefen des Kapitalismus getaucht, dass ich wirklich durch die Wohnung getigert habe und meine Hand Vorträge gehalten habe über die Dallas-Brüder. Und also ich bin, glaube ich, heil rausgekommen, aber es war nicht einfach.
Können wir schnell noch dort bleiben? Tiere. Also ist so wie eine Corona-Pandemie ausschlaggebend gewesen, auch für dich nochmal die Utopie so zu erschaffen? Oder was hat es für dich verändert? Oder wenn du das ja so ein bisschen im Zynismus oder so salopp sagst, ich bin dann fast durchgedreht, was heisst das? Also ist das noch aushaltbar gewesen und so, ja, ich schaffe es schon noch, jetzt drehe ich einfach fast durch, oder ist es wirklich bedrohlich geworden für dich?
Naja, das Bedrohliche ist einmal so das Umfeld, wo es einfach sehr klar machte irgendwie die Unschärfen und die Unmöglichkeiten des Systems. Also wo mir so ganz viele Menschen, die ich kannte aus meinem Umfeld, so, die haben dann von null Covid geredet und alle müssen zu Hause bleiben. Und ich dachte, ja super, aber wer soll denn dann dieses Land am Laufen halten? Also es gibt ja Menschen irgendwie, die in der Pflege arbeiten, die irgendwie dir dein Zeug verkaufen müssen, für die gilt das dann nicht. Oder also es hat schon so sehr viele Ungerechtigkeiten klar gemacht. Ich weiß gar nicht so, ich habe es viel aus Deutschland mitbekommen, wo dann Menschen irgendwie in kleinen Buden saßen mit drei Kindern, die auf einmal unterrichten sollten. Also wie stellt ihr euch das alles vor eigentlich? So das hat mich, und dann merkte ich auch wirklich, wie irgendwie so die Gesellschaften irgendwie auseinandergetrieben wurden. Das war so mein Gefühl, wo ich dachte, wollen wir nicht versuchen lieber, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und das als jetzt Menschen zu verteufeln, die jetzt was anderes denken, auch wenn es vielleicht Quatsch ist, aber wer beurteilt das denn eigentlich? Also das fand ich sehr unklug in den meisten Regierungen, die ich so gesehen habe, wo ich dachte, dass die Menschen, die jetzt das alles nicht glauben, ihr habt sie nicht überzeugt. Man kann mit Menschen reden, man kann sie nicht verdammen, sondern irgendwie dann redet mit den Leuten, weil sie haben euch gewählt, sie bezahlen euch. Man kann sie nicht Idioten nennen und abstempeln. So.
Ja, weil ich finde es schon spannend, so noch, weil für viele ist es ja wie so ein Thema von, oh nein, jetzt bitte nicht wieder über Corona-Pandemie reden, die haben wir ja überstanden und die ist ja vorbei und niemand hätte wahrscheinlich gedacht, dass es nachher eben so ist, dass es gar nicht mehr so ein Thema ist. Wir haben ja wie gedacht, die Welt wird sich jetzt wahrscheinlich wirklich grundlegend verändern. Wow. Und am Anfang jetzt auch aufgrund von meiner Situation im Umfeld unterwegs sind mit sehr vielen chronisch erkrankten Menschen, mit einer Tochter mit kognitiven Behinderungen, die eine heilpädagogische Schule besucht, habe ich natürlich auch gefunden, es ist total wichtig, der Schutz der Menschen. Finde ich auch nach wie vor. Nur nachher haben sich ja dann die Ungleichheiten so aufgezeigt, oder? Also jetzt mein Sohn, heute 21, damals um die 15, hat nicht mehr seine Freunde dürfen treffen. Hingegen, Weihnachtsverkauf sind alle Einkaufszentren aufgegangen und wir haben unser Geld dürfen ins System bringen. Und dort habe ich dann gemerkt, da ist eine Wut in mir gewachsen. Mhm. Und ich fand, das kann doch nicht sein. Man könnte doch nicht Kultur schliessen, Schulen schliessen, junge Menschen den Kontakt verbieten, aber wenn es ums Kaufen geht, wenn es ums Konsumieren geht von jetzt in meinen Augen Güter, die man jetzt nicht lebensnotwendig sieht, dort ist dann wie gleich, oder?
Ja, das, genau. Also so, das war so ein bisschen auch mein Zustand damals, wo ich irgendwie sah, irgendwie wie immer mehr Menschen durchgedreht sind. Also gerade so in meinem Bereich, auch in der Kultur, Kunst, irgendwie sind so viele bankrott gegangen. Und ich meine, das, was da so an Kerben gerissen wurde, das hat sich ja auch gar nicht wieder geschlossen.
Also. Ja, und andererseits anders, wo ich dann mich erinnere, habe ich ja dann eigentlich Angst gehabt davor und dann gleich als schön empfunden. Also wo auch in deiner Utopie oder auch in meiner Zukunftsvorstellung eigentlich mehr Relevanz dann hat oder müsste haben, habe ich dann Zeit dafür gehabt. Also weil ich nicht haben müssen, am Anfang zumindest präsent sein am Arbeitsplatz, habe ich können in meinen Garten. Oder ich konnte mit meiner Tochter mehr Zeit verbringen, auch wenn das manchmal auch sehr streng ist. Aber es ist wie so, ein gewisser Druck ist auch weggefallen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, oh, jetzt verändert sich und vielleicht haben wir das dann nachher wieder mehr.
So der Bezug. Gar nicht. Also das, was ja passiert ist, ist irgendwie, dass alles, ja, das wissen wir ja jetzt oder das wussten wir da nicht, aber dass irgendwie wieder einige Menschen sehr, sehr, sehr viel reicher geworden sind und sehr viele Menschen bankrott gegangen sind und Geschäftchen gehabt kaputt gemacht wurden, dass eigentlich für meinen Begriff sich alles nochmal beschleunigt hat in Sachen Ungerechtigkeit und auch jetzt in Sachen irgendwie wieder komische Demokratiegefährdung und also irgendwie es ist ja nicht wirklich besser geworden, außer man schreibt es auf, oder? Ja,
genau. Also wenn man mal kurz in dieses Buch einsteigen möchte, ist du etwas daraus lesen oder wenn wir noch ein bisschen weiterreden, was möchtest du?
Vielleicht müssen wir die Stimmung wieder hochholen und das Corona vergessen. Ich lese mal was vor, oder?
Soll ich heben? Ja, genau.
So, das lese ich jetzt alles vor. Ich fange mal an. Das ist jetzt random. Das wird jetzt nicht irgendwie diese 400 Seiten klar machen, aber damit Sie ein bisschen ein Gefühl für diesen prächtigen Stil bekommen. Ich bin Don und habe keine Wut mehr. Ich hatte geglaubt, dass ich sie als... Oh, ich sehe nichts. Weißt du warum? Weil ich senil bin, nein, falsch.
Ja, genau, ich hebe das. Ich wäre jetzt schon fast auf Hochdeutsch geswitcht, das mache ich nicht. Obwohl ich kann schon gut Hochdeutsch sprechen, Sibylle.
Es ist ja, nicht so, nee, das ist nicht so, dass
aber
du das nicht kannst.
Aber ich kann es auch so, wenn es sein muss.
Ja, sehr
gut. Gut, haben wir gut abgelenkt. Das
okay.
Geht jetzt zu Sibylle.
Möchte jemand ein Ibuprofen?
Ja, ja.
Okay, ich bin Don und ich habe keine Wut mehr. Ich hatte geglaubt, dass ich sie als Motor, der mich überleben lässt, brauche. Dass sie mir diese Pitbull-Haftigkeit meines Äußeren und Inneren verleiht, mir eine Gefährlichkeit gibt, vor der Menschen zurückweichen. So wie manche Künstler aus Angst um ihre Kreativität auf Psychopharmaka verzichtet haben, habe ich immer gedacht, ohne Wut zu sein, würde mich zu einem Nichts mutieren lassen. Und nun habe ich keine Wut mehr. Ich verachte die Welt, in der ich lebe, nicht mehr und die anderen nicht, die vermutlich keine Angst mehr vor mir haben. Ich hatte nie Pläne, weil ich es lächerlich fand. Morgen kann ein Weltkrieg ausbrechen, der ein anderes Vorgehen von mir erfordern würde, als Selbstgespräche zu führen. Schützengräben ausheben, um mal nur eine Weltkriegsaktivität zu erwähnen. Albern sind sie, die Menschen, die sich in 10 Jahren an bestimmten Orten, in bestimmten Situationen sehen. Ich habe keine Ahnung, wie es mir morgen gehen wird. Ich habe immer gehandelt, wenn es mir unwohl wurde, um zu erreichen, dass mich die Welt nicht stört. Ich bin als Kind von zu Hause weggelaufen. Ich habe mit anderen wütenden Kindern zusammengelebt. Ich habe vieles gemacht, was sich als ordentlicher Bürger nicht gehört, wenn man an das System glaubt. Das habe ich nie getan. Umgekehrt dito. Ich habe nie viel von meinem Leben erwartet. Das ist ein fantastischer Satz. Er klingt nach einer Frau, die 10 Kinder allein versorgt, in der Waschküche steht, eine fleckige Schürze trägt. Und nun wohne ich im angenehmsten Land auf der Welt und halte mich in einem Leben auf, das wie zu schön für mich scheint. Ich bin jeden Morgen erstaunt, dass ich so viel Glück gehabt habe.
Ja, so. Willst du aufhören? Oder?
Geht's dir noch gut?
Mir geht's sehr gut.
Ich mache noch mal 2.
Geht's euch auch gut? Ja.
Seid ihr alle noch da? Nein. Es ist die Zeit nach der Revolution gewesen. Erstaunlich, dass da noch eine Zeit ist oder menschliches Leben. Denn der Kapitalismus sei alternativlos, hatte es doch immer geheißen. Und nach ihm stünden nur schwarze Löcher bereit, um die Welt aufzusaugen und nicht einmal etwas übrig zu lassen, um uns ins All zu spucken. Das alte System ist tot und kein neues da, hatte es geheißen. In den letzten Jahren, in denen Kapitalisten sich vor dem Zusammenbruch der Börsen in Aufrüstung versucht hatten, in denen die Menschen zu erschöpft gewesen waren, um überhaupt irgendetwas zu versuchen oder gar eine Vision zu entwickeln, machten sie einfach weiter. Die Kapitalisten, aus denen Oligarchen geworden waren, denn ihnen gehörte die Welt. Sie machten weiter, immer irrer agierend, der Rest lief wie ferngesteuert durch das Sein. Sie hatten verlernt, ohne Angst zu existieren, die Leute, denn Angst war der Motor gewesen, um sich durch die Multikrisen zu bewegen. Es war die Zeit des massiven Angriffs auf jedes Wohlgefühl gewesen und niemand hatte gedacht, dass es etwas anderes geben könnte als Materialermüdung. Und jetzt steht fast alles noch. Nun ja, ein paar Börsen, Banken und NATO-Haupt- und Nebenquartiere sind weg. Zusammen mit einigen Plattformmilliardären, ehemaligen Königsfamilien, Dynastien, die entspannen jetzt auf Inseln nahe ihren Briefkastenfirmen. Ein wenig anarchistische Energie, ein guter Plan und fast über Nacht war das alternativlose System verschwunden. Implodiert, in die Knie gegangen, eingesackt und schau. So einfach ist das, wenn sich Menschen dafür entscheiden, das System nicht neu zu erschaffen, am Laufen zu halten, mit jedem Tag, mit ihrem Leben, ihrer Arbeit, die sie nicht mehr für sich erledigt hatten, sondern für irgendwen, um Lebensersatzstücke erwerben zu können mit dem Verkauf ihres Lebens. Nun musste etwas Neues her. Viel Spaß.
Dankeschön. Ja. Also ein Streik, was bräuchte eigentlich, oder? Also so ein bisschen die Frage noch, wo bleibt denn eigentlich der Widerstand und wo bleibt denn eigentlich der Streik in dem System, wenn es so vielen Leuten da drinnen gut geht? Wie erklärst du dir das?
Naja, das ist natürlich ganz schlau gemacht. Erstmal haben wir alle, also auch ich dann später, als ich in den Westen kam, gelernt, dass man nur überlebt, wenn man den Wettbewerb mitmacht. Der Wettbewerb heißt, irgendeiner gewinnt, die anderen verlieren. So, wir haben also vom Kindergarten an gelernt, wir müssen schneller sein, besser sein, schlauer sein. Die anderen sind irgendwie okay, die sind da, aber es sind eigentlich unsere Gegner. Also so darauf basiert das System. Das basiert nicht auf irgendwie der mitfühlendste, sozialste Mensch wird belohnt, sondern eigentlich der brutalste und bösartigste. Das kann man sagen, irgendwie so, wie wir jetzt diese paar Milliardäre sehen, die irgendwie meinen, sie teilen die Welt unter sich auf. Die sind ja nicht durch Freundlichkeit dahin gelangt. Das sind Arschlöcher. Entschuldige, Elon. Falls jemand mit Elon Musk verwandt ist, ist es nicht persönlich gemeint. Jetzt habe ich vollkommen vergessen, wo wir... Das ist der Generalstreik, also, warum wir den nicht machen.
Und eigentlich sind es Arschlöcher, hast du gesagt.
Ja, aber nicht die Menschen, sondern...
Nein, die Milliardäre oder Billionäre.
Ja, vielleicht sind die auch nett, das ist ein bisschen pauschal. Man muss ja immer sagen, also wir wollen auch inkludierend
auch
sein.
Die Billionäre.
Ja, so, gut. Also das ist mal das eine, dass diese Entzweiung der Gesellschaft irgendwie voranschreitet. Das sehen wir ja irgendwie mit Lagerbildung, mit aber auch irgendwie, wie die Presse agiert, wie eigentlich immer neue Fronten und Schlachten aufgemacht werden, irgendwie für oder gegen, dass wir eigentlich als Menschen immer mehr verlernen, außerhalb unserer kleinen Bubble oder Gruppe miteinander zu reden, einander zu ertragen. Dazu kommt, dass irgendwie in den meisten Ländern irgendwie die Gewerkschaften relativ schwach geworden sind, dass dann kommt irgendwie jetzt langsam auch die ganze Überwachung ins Spiel, dass wir jetzt bereits dann bald Maßnahmen haben, die im Vorfeld Streiks verhindern. Also es läuft nicht so gut für uns. Um irgendwie einen flächendeckenden Generalstreik zu erreichen, müssten sich Mehrheiten der Bevölkerung einig sein. Und das ist gerade sehr schwierig, trotz des tollen, verbindenden, jubelnden sozialen Medien-Internets gelingt das nicht, weil wir eigentlich weniger zusammenhalten als als je. So, das ist mal ein Grund. Dann ist es auch immer noch ganz erstaunlich so, dass sich sehr viele Menschen eigentlich gar nicht mit armen Menschen identifizieren, sondern immer nach oben orientieren. Also das sieht man ja bei Wahlergebnissen, wo irgendwie erstaunlicherweise arme Menschen dann irgendwelche Millionäre wählen oder irgendwie Parteien, die ganz offensichtlich nur Politik für reichere Menschen machen. Das ist aber das, wo sich die meisten sehen, wo sie hinwollen, nicht irgendwie zu denen also
wo
unten.
Wo dann wie so mit der Erbschaftssteuer, oder? Ich könnte ja dann gleich noch so viel erben, dass ich dann gleich vielleicht zu denen gehöre. Und dann wollte ich es ja dann doch auch nicht geben.
Also ich auch nicht, aber, ne? Aber ich erbe nichts, deswegen kann ich da gut dafür sein.
Ja, sag niemals nie, man hört ja dann so utopische Geschichten, dass einem dann doch noch etwas von einer Tante, die man nicht kennt hat. Also ist es so, oder? Das ist ja schon auch meine Frage, auch in meinem Engagement, oder? Wie bin ich bereit, nachher wirklich auch das zu geben, was ich sage, wir müssten es geben, wenn es dann wirklich darum geht?
Habe ich da ja hübsch beschrieben, wie es dann geht, dass man eigentlich Sachen verliert, die man aber gar nicht besessen hat. Also so, es ist ja bei vielen so, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die irgendwie Häuser besitzen. Kennt ihr wahrscheinlich viele oder ihr besitzt alle Häuser, oder? Aber irgendwie eben, es könnte ja sein, man könnte ja doch noch zu einem kommen oder ich weiß es nicht genau, was es ist. Wir haben, glaube ich, alle diese Abhängigkeit von Geld gelernt, diese Wichtigkeit von Geld. Wir haben da vorhin drüber geredet. Jetzt könnten wir mal reden. Du hast mir erzählt von jungen Menschen, die irgendwie alle Investmentbanker werden wollen. Das ist ja irgendwie, es wäre früher ein Todesurteil gewesen. Also die wären ja gesellschaftlich geächtet gewesen, oder? Wenn du nicht in eine Punkband gehst, dann hast du ja verloren gehabt.
Ja, wir sind auf das gekommen, weil also ich recht viele junge Menschen um mich habe durch meinen Sohn, der 21 ist. Und also es ist ja auch durch die Medien, dass das Investment, das Treaten oder Traden, jetzt sage ich es hier.
Oder das Tweet.
Also man könnte mir dann... Also ja, nein, ist gut. okay, ich bin auch ein bisschen nervös mit der Sibyl auf der Bühne. Aber also Investment Trader, oder? Dass wirklich ein Mega-Fokus ist halt reich werden. Und ich glaube, viele junge Menschen jetzt um mich herum, sind das dann vor allem junge Männer, um die 20 jetzt um meinen Sohn, ich glaube, sie haben wie realisiert, dass sie mit dem Arbeiten sicher nicht reich werden. Also es ist wie so klar, dass man einfach mit den Mieten, die wir haben und mit den Lebenskosten, wirst du einfach können deinen Lebensunterhalt im besten Fall stemmen, aber wirst sicher nie können ein Haus kaufen oder grossartige Ferien machen oder das Auto, das du willst und so. Und dann ist der einzige Weg ist Investment. Und ich finde, es ist so ein etwas Absurdes für mich, weil musst du ja schon mal Geld haben, dass du überhaupt Geld kannst vermehren. Also ich bin ja dann so, wenn dann mein Sohn sagt, ja, du müsstest jetzt Silber kaufen. Und dann, ja, mit welchem Geld? Also ich muss ja zuerst mal, und das ist ja dann auch so, dann wird mir ja auch nochmal ein Teil von dem System wirklich so bewusst, also man muss ja zuerst mal haben, um mehr zu haben. Also irgendwann.
Ja, also so funktioniert ja das auch irgendwie. Also das Positive daran ist ja, dass die jungen Menschen, wie es scheint, erkennen, dass sie mit Arbeit nicht reich werden, was ja irgendwie so ein Grundversprechen des Kapitalismus war. Mit deiner eigenen Hände Arbeit kannst du es schaffen. Nein, kannst du eben nicht. Zum einen wirst du gefeuert oder wenn das nicht, irgendwie kriegst du keine Rente danach.
Aber also, weißt du, andererseits habe ich ihm dann gesagt, ja, aber wenn du ja viel hast, dann kannst du ja auch viel verlieren. Also das ist ja dann auch, also klar ist jetzt ein bisschen Pathos, aber also ich meine, das ist etwas, was ich mir selber schon immer wieder sage. Also gerade wenn ich auch, also sehr vieles ist ja von Angst angetrieben. Und also in der Utopie, also sowohl in der, die du geschrieben hast, wie auch in anderen, die man lesen kann,
du hast andere Utopien als meine gelesen?
ich habe ja sogar eine geschrieben, aber ich würde mich jetzt nie mit der Sibyllenberg vergleichen. Aber
hast
ich
du eine Utopie geschrieben?
Ja, haben sie dir doch geschickt. Du hast sie gelesen. Stimmt. Genau. Ich habe mich eben sehr geehrt gefühlt, hat Sibyllenberg die Utopie gelesen.
Das war auch noch gut.
Aber sie hat es wieder vergessen.
Scheiße, ich war am Schreiben.
Ist einfach, der gemeinsame Nenner ist, es ist besser und es ist weniger Angst auch da, oder? Also, weil ich glaube, in dieser Gesellschaft prägt von Angst, von man könnte uns etwas wegnehmen, man könnte uns, also man könnte etwas verlieren, ich könnte zu kurz kommen irgendwo, ist das natürlich ja, also ist, das ist ja eigentlich Gift, oder?
Ja, das, ich meine, das System funktioniert ja auch nur mit dieser Angst. Also es kann mir ja keiner erzählen, dass sich Staaten in Westeuropa nicht erlauben könnten, keine Obdachlosen zu haben. Das ist ja Bullshit, wenn wir Milliarden in irgendwelche Rüstungssachen pfeffern, oder? Aber ich, also das ist ja auch nachweislich, dass irgendwie Armut und Obdachlosigkeit, dass man sie sich gönnt im System, um die Menschen zur Arbeit und zum Spuren anzuhalten. Pass auf, damit du nicht dort landest. Und das funktioniert ganz gut, oder? Neben dem irgendwie kann man jetzt deinen Sohn, also ich würde, wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, ihn zu verstoßen, was ich erstmal verstehen würde.
Nimmt ganz eine neue Wende, das Gespräch. Ich muss darüber nachdenken. Nein.
Ja, also, falls also, so Gedanken mal kommen.
Kurz rausrühren und wieder einquartieren vielleicht. Aber, ja.
Ja, oder
aber
einfach mal das Köfferchen packen. Da, und, ja. Man kann es auch wirklich den jungen Menschen nicht übel nehmen, weil sie lernen ja irgendwie, also weiß nicht, wie es in deiner Jugend war, also als ich jünger war, irgendwie kamst du einfach mit sehr wenig Geld durch. Deswegen war bei mir irgendwie Geld nie eine interessante Größe, weil das war uninteressant. Geld machten irgendwie langweilige Männer mit blöden Anzügen. Also mir war es irgendwie immer wichtig, in irgendwas gut zu sein, was zu lernen. Und dann wohnte man irgendwie in so einem Loch und dann zog man ins nächste. Aber das gibt es ja gar nicht mehr. Also so die jungen Leute jetzt inklusive deinem Sohn, die lernen irgendwie, du kannst dir eine Wohnung leisten, wenn du einfach sehr, sehr viel Geld hast. Sonst musst du irgendwie in Jura ziehen. Ja, ich meine.
Wobei, dann könnte man ja vielleicht so Kommunen bauen, wie du in deinem Buch.
Das könnte ganz gut sein, aber es hat so diese wahnsinnig großen, dicken Pferde dort. Das hat mich irgendwie.
Ich bin wieder bei den Pferden. Genau. Mich würde noch interessieren, oder, dass mit, bevor wir nachher noch mal mehr ins Buch einsteigen, was du sagst über obdachlose oder wohnungslose Menschen. Ich glaube, ganz viel können sich aber ja, oder auch arbeitslose Menschen, wobei dann auch darauf ankommt, was man unter Arbeit versteht. Mhm. Ich sage jetzt mal lohnarbeitslose Menschen. Dass ja dort aber auch sehr stark das drin ist, das kann mir nicht passieren, weil wenn mir das passiert, bin ich ja selber schuld. Also denen, wo das passiert ist, die sind selber schuld.
Sicher.
Und gerade in der Schweiz, oder wenn du willst, dann kannst du es schaffen. Und es ist ja ganz stark das Narrativ drin, die Erzählung, dass wir unser eigenes Glückes Schmied sind und sonst sind wir einfach Versager. Und das ist auch ein grosser Antrieb in dem System.
Das ist natürlich auch richtig, weil wer nicht gut erbt, ist ein bisschen selber schuld. Also das kann man sich ja überlegen. Ja, das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum das so wenig Anteilnahme gibt. So, also ich habe ja, so meine Erfahrung mit der Schweiz und der Anteilnahme war ja, ich habe ja mal ein Referendum gemacht. Da ging es darum, dass Sozialhilfeempfangende oder IV-Empfangende überwacht werden sollten. So mit Sozialspionen, die in das. Und dagegen haben wir das Referendum ohne Geld und ohne besseres Wissen ergriffen und sind kläglich gescheitert. Und die Angabe der Gründe, irgendwie, wenn wir Leute gefragt haben, warum seid ihr jetzt nicht mit diesen Menschen? Das könntet ihr doch sein. Nein, die waren selber schuld. Und das finde ich irgendwie relativ frappierend, weil wir hatten da Menschen, die saßen im Rollstuhl da, die waren schwerstbehindert. Das war ihre Schuld. Also ich habe das alles nicht richtig verstanden. Auch so diese zunehmende Kaltherzigkeit, die hier wächst, weil irgendwie habe ich das mal anders erlebt.
Ja, das ist spannend. Das ist natürlich etwas, also, wo ich mich auch stark damit auseinandersetze, oder? Also, meine Tochter bekommt ja Hilfe, also, sogenannte, also da könnte man eben Sprache reden, IV, Invaliditätsversicherung, Hilflosenentschädigung. Dass man natürlich in der Situation ist, dass jederzeit jemand könnte sagen, ja, also das Kind, das ist gar nicht so behindert, wie sie sagt. Und es ist schon nicht so, dass dann sofort jemand uns könnte überwachen, aber man kann das über einen Gerichtsbeschluss kann man das so einleiten und man würde dann überwacht. Ja, das ist so. Es ist eine Tatsache von ganz vielen Menschen. Und es ist ja dann auch medial natürlich so, dass ja dann nicht die vielen positiven Beispiele kommen, wie oder genannt wird, wie von wenig Geld man dann lebt, sondern es sind dann immer die einen Geschichten.
Die mit dem Mercedes rumfahren.
Genau. Und da finde ich ja immer sehr spannend, oder wenn ich ein Velo, wenn mein Velo geklaut wird, dann mache ich eine Anzeige bei der Polizei. Und nachher zahlt mit Versicherung. Also es ist jetzt nicht eine Einladung, dass ihr alle gehen. Aber es ist ein, also wenn ich das würde wählen, wäre es ein leichtes, das Geld zu erschleichen. Und die Betrugsquote ist extrem hoch bei Diebstahlversicherung. Ich glaube, bis zu, ich weiß nicht ganz genau, aber um die 30%. Hingegen Betrug bei IV oder Sozialleistung ist extrem tief, also unter 5%. Und manchmal geht es dann nur um 50 Franken pro Jahr, weil man vergessen hat, etwas mitzuteilen, was jetzt doch ein bisschen anders gekommen ist und man vielleicht einfach auch nicht daran gedacht hat. Und die Verdachtsgesellschaft hört deiner Utopie eigentlich dann auf, oder?
Ja, das ist halt irgendwie alles, also erstmal, ich hoffe, Sie lesen sich das dann alles durch und wissen dann, wie es geht, weil ich habe vieles vergessen. Also ich muss einschränkend sagen, irgendwie das funktioniert so gut, das, was ich mir ausgedacht habe, weil natürlich alles schon da ist. Also wir müssen nicht bei Null anfangen, sondern wir haben irgendwie Produktionsstätten, die gehören zwar dann nicht mehr den Kapitalisten, sondern irgendwie allen. Wir haben irgendwie Städte, wir haben alles, oder? Es ist dann einfach die Frage, wie nutzt man das, was man hat? Also wie ist das, wie funktioniert das denn, wenn wir eine Fabrik haben und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Fabrik entscheiden, was sie produzieren wollen? Es gibt dann irgendwie Pläne, was eigentlich gebraucht wird und sie können sich was aussuchen. Und alles gehört allen. Was macht das mit Arbeit? Was macht das mit Arbeit, wenn, also ich habe ein System ausgedacht, dass es für jeden Bewohner Europas, also ich habe mich mal auf Europa beschränkt, weil der Rest wurde mir zu groß, hat 3,5 Tage die Woche Gemeinschaftsarbeit. Also da fällt alles drunter irgendwie, was der Gemeinschaft dient. Das Herstellen von Sachen, irgendwie die Pflege, das Arztsein. Die Menschen können rausfinden, ob sie studieren wollen, ob sie was ganz anderes machen wollen. Und mit diesen 3,5 Tagen sind eigentlich alle Grundbedürfnisse abgedeckt. Also vom Spital über Transport, über ja alles, was wir brauchen, was wir heute teuer bezahlen müssen. Und dann hat's noch ein bisschen Geld übrig für irgendwie kleine Urlaube machen und für deine Miete, die so gut wie gar nichts mehr kostet, weil auch die Gebäude allen gehören. Und das so dieses Gedankenspiel, was dann noch sehr viel ausgeklügelter ist, als ich das jetzt wiedergeben kann, funktioniert. Und es funktioniert so, dass es wirklich eine angstfreie Gesellschaft gibt, die dann irgendwie sich komischerweise gut versteht. Und erstmal anfängt, das Ganze spielt in Italien, weil ich dachte irgendwie, das ist wirklich einer der besten Orte, wo so etwas stattfinden kann. Das fängt mal an, dass sie irgendwie den ganzen Beton wegreißen. Schön, was damit gewonnen wäre, wenn es irgendwie keine Autos mehr gäbe und keinen Beton auf den Straßen. Ganz großartig. Auf einmal kannst du Zeug anbauen und es ist grün in der Stadt und es hat kleine Elektromopeds, die jedem gehören. Also ach Gott, war das schön. Nein, aber es könnte funktionieren, glaube ich, also zu einem Teil.
Das heißt, aber auch, also kritische Stimmen könnten ja jetzt sagen, ja gut, aber es hat ja Systeme gegeben, wo alle gleich viel gehabt haben und die sind auch gescheitert und wollen wir auch nicht mehr. Und eigentlich könnte es ja auch eine gesunde Form von Kapitalismus geben.
Ja, aber das haben wir ja verpasst. Also der Kapitalismus hat ja jede Gelegenheit, sich irgendwie zu einem guten sozialen System zu entwickeln, also, und hat es nie getan.
Aber wie würde ein gesunder Kapitalismus aussehen? Naja, also wenn man es gemacht hätte, wenn man die Abzweigung nicht verpasst hätte.
Es gab ja irgendwie eine Zeit, sagen wir mal, irgendwie, wo es möglich gewesen wäre, irgendwie Kapitalismus zu beschränken, irgendwie reiche Menschen zu besteuern, irgendwie Gewerkschaften stark zu machen, Soziales stark zu machen. Und das ist irgendwie versemmelt. Also was wir machen, ist ja genau das Gegenteil. Die Reichen werden immer reicher irgendwie. Das muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr alle, oder? Also so, deswegen weiß ich gar nicht, ob es so funktionieren kann, das System in sich jetzt zu reparieren, weil das hieß ja für viele sehr reiche Menschen Sachen abgeben. Mögen die das? Nein, das mögen die nicht. Das mögen die genauso wenig wie du gerne.
Und wie geben sie es dann ab,
dein Kind abzugeben? Was?
Wie geben sie, also, ob das tun sie so wenig mögen, wie wenn ich mein Kind abgebe?
Ja, den großen Jungen, aha, der jetzt Investment.
Also es ist schon gut, wenn er irgendwann auszieht.
Das sind wir jetzt schon.
Also schon, ja, aha, ja. Ja, genau.
Und würdest du denn zum Beispiel in seinen Lamborghini einsteigen?
Ja.
Echt?
Ja. Also wir haben ja alle Ambivalenzen, oder? Also ich meine, wir leben doch alle mit Ambivalenzen. Nicht?
Natürlich.
Also ich bin, aber einerseits sage ich ja, wenn ich wenig habe, kann ich wenig verlieren, aber ich kann schon auch gern
Lamborghini
3 Tage
fahren
in ein Luxushotel.
Ja, das machen wir ja alle. Uns gehören ja die Luxus. Nein, es gibt, ich weiß gar nicht, ob das Lamborghinis sind. Es gibt so diese flachen Flunderautos, die ganz laute, künstlich erzeugte Geräusche machen und die dann so hochklappen und wo man sich so dann da reinquetscht. Ich denke immer, das ist so unwürdig, da würde ich nicht einsteigen.
Ich würde es wahrscheinlich machen, ja.
Einfach für ihn.
Aber ich würde mich auch unangenehm, also es wäre unangenehm. Aber ich würd's.
Und wenn der dann so lauter Freunde hätte und die sind alle Investmentbanker und und haben dann alles so komische, zu enge Hosen an, wo man den Hintern so sieht und und die stehen dann alle so da, auch diese kurzen Sakkos haben die dann, die so ein bisschen spannen. Und die reden dann immer so ganz laut, mit lauten Stimmen. Ja, also das ist halt
also weißt du, das Gute am Kind haben ist ja, dass irgendwann kannst du ja auch sagen, also eigentlich von Anfang an, es ist mein Kind, bin nicht ich, es ist nicht mein Projekt im besten Fall. Mhm. Das ist dein Leben, du bist du, mach du, was du möchtest. Und das klingt aber auch mega idealistisch und ist schwieriger als gesagt. Aber das wäre so mein Ziel. Nein, er soll machen, was er will. Ich möchte noch ein bisschen gerne zu den 93, gell? 93 Anleitungen für eine bessere Welt.
Ah, das sind die
in deinem Buch?
Oder
wie würdest du das nennen? Nicht Anleitung?
Also die Überschriften, das sind eigentlich, das habe ich geklaut oder übernommen. Es gab in Chile mal kurzfristig den Versuch, dass die Menschen ihre eigene Verfassung bestimmen können. Das haben sie dann ganz schnell wieder abgeschafft und Neoliberalismus vorangetrieben. Aber egal, es war eine schöne Idee. Und die habe ich übernommen und habe irgendwie die Bevölkerung irgendwie entscheiden lassen in einer Online-Geschichte. Welche Punkte wollt ihr in die Verfassung haben? Und die stehen jetzt so random über, völlig zusammenhangslos über den Kapiteln.
Aber eigentlich liest sich schon so, als wäre das, also könnte man sagen, das sind die Punkte, wo es bräuchte, dass wir eine gute Zukunft haben. Oder?
Was so eine Verfassung halt im guten Falle leisten würde, wenn man sich dran hält, was drin steht.
Also das heißt zum Beispiel, niemand wird gezwungen, keiner ausgeschlossen. Ich tue mal ein paar. Darf ich mal ein paar Teaser? Wir tun nicht, also ihr solltet das Buch dann auch noch kaufen und eben lesen.
Nein, das
nicht
ist keine.
Nur, wenn
wir
krank
sind ja hier
sind,
nicht bei einer Verkaufsveranstaltung. Oder doch? Die Staubsauger
wir
finden
sind
sie
ja
da
im
drüben.
Kapitalismus und wir müssen auch leider immer noch Eintritt verlangen.
Nein, das ist
so
furchtbar. Ich dachte, das sind alles deine Freunde.
Also viele. Oder? Sind wir nicht alles Freundinnen?
Nein, ich glaube nicht.
Nein, aber ich muss wirklich nochmal einen Dank sagen an euch. Also es ist wirklich sehr, sehr ein treues Publikum. Und ich habe jetzt die Reihe ein bisschen mehr wie ein Jahr. Und es kommen wirklich viele Freundinnen. Und es ist wirklich auch eine Community, die da rein wächst. Und ich glaube, ganz viele von euch wollen eben auch eine andere Zukunft. Und wollen ein anderes System und wollen mehr Verbindung. Und das ist dann auch... Wir sind ja noch nicht am Schluss, aber ich lade euch dazu ein, nachher auch mit uns nach Bord zu kommen, weil eben auch das Haus muss leben in diesem System. Räume sind teuer und sie leben vor allem von der Bar. Also trinkt doch nachher noch etwas. Gebt euch das Geld aus, das ihr mit eurer Lohnarbeit oder vielleicht gerbt. Wenn ihr Erbe habt, dürft ihr auch mehr zahlen. Also ein Punkt, der mich auch sehr umtreibt, ist die Fürsorge. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich mir das da habe.
Soll ich was halten? Ich halte es so lange.
Dankeschön. Genau, Freiheit bedeutet Verantwortung, nicht Herrschaft. In dieser Gesellschaft verpflichten sich Menschen zur freiwilligen Fürsorge.
Gut, oder?
Ja, also das ist ja schon auch eine Zeitfrage. Also Zeit spielt ja auch eine mega Rolle,
oder? Die haben
also,
auf einmal
Zeit.
Wir
können ja freiwillig fürsorglich sein, vor allem auch, wenn wir genug Zeit haben. Mhm.
Ja, ja, es ist eben mit meiner 3,5 Tage, es ist genial, es ist wirklich genial. Weil wenn dieser ganze Antrieb wegfällt irgendwie, wir müssen arbeiten wie verrückt, sonst können wir irgendwie unsere Wohnung nicht zahlen, unsere Krankenkasse nicht zahlen, sonst können wir diesen ganzen Geschmäus nicht machen, den wir meinen zu brauchen, weil wir uns entschädigen müssen für dieses viele Arbeiten, wäre auf einmal sehr viel Zeit da. Und das ist dort der Fall. Also wir leben... Oder viele Menschen leben heute eigentlich in einem Tempo, was nicht ihres ist. Und das merkt man ja auch irgendwie an Erschöpfung und Panikattacken und was es nicht alles für tolle Krankheiten gibt. Das ist ja alles irgendwie Krankheiten, die systemimmanent sind. Und wenn man jetzt einfach gar nicht mehr muss, weil du gar nichts mehr, du kannst Urlaub machen, es kostet einfach nichts mehr, weil irgendwie stehen ja auch Luxushotels rum, da wird dann irgendwie verlost, wer dort Urlaub machen kann, jeder kommt mal dran. Ansonsten gibt es kleine Pensionen wie früher, alles ist einfach sehr viel langsamer. Und am Anfang gibt es so wie Entzugserscheinungen, dass Menschen irgendwie unruhig sind und weiter irgendwie ihre Panik-Nachrichten lesen wollen, aber die gibt's gar nicht mehr. Und irgendwie habe ich mir vorgestellt, das ist bestimmt sehr, sehr befremdlich und irgendwann tritt dann, also so, es gibt, jetzt rede ich ein bisschen wirr, aber ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem. Manchmal laufe ich ganz, ganz langsam. Das ist also so, dass man fast umfällt. Und das ist erstmal so, also für Menschen, die mit mir laufen, ich laufe eh mal sehr langsam, irgendwie die drehen dann fast durch, aber irgendwann geht diese Langsamkeit so in dein System über. Und dann merkst du, boah, das ist aber ganz toll, so ganz langsam laufen und alles angucken und die Leute angucken, das ist ziemlich großartig. Und so habe ich mir das vorgestellt, irgendwie das ist so, die Welt ist noch da, alles ist da, es sieht alles ein bisschen schöner aus und ist leiser, weil das ein Großteil spielt in Rom und Rom ist auf einmal autofrei. Ups, man hört Vögel und Papageien und alle baggern die Straßen weg und man kann wieder in den Flüssen schwimmen und das ist doch ein tolles Leben, oder? Also so, wo du auf einmal merkst, Mensch, ja, vielleicht braucht es gar nicht 2 Autos und 60 Fernseher, die dich ausspionieren, sondern vielleicht ist es auch ganz hübsch, irgendwie mit Menschen wieder zu reden, als mit deinem Endgerät. Könnte ja sein. Ja.
Das, was du aber ansprichst, eben, dass ja das auch wie Entzugserscheinungen gibt. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele, oder? Also wir sind ja dann in dem System total angetrieben durch das, dass alles sehr schnell muss gehen. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann muss ich doch noch das machen. Ich kann doch nicht einfach nichts tun. Und so auch aus feministischer Perspektive ist es aber eigentlich auch eine Form von ja, Widerstand, auch zu sagen, ich mache jetzt einfach mal nichts. Ich raste jetzt mal. Mhm. Aber wie lernen wir denn? Also wie ich meine, du bist ja auch ein umtriebiger Mensch. Oder? Das ist ja nicht so, dass man jetzt von außen würde man ja auch sagen, ja, du leistest viel. Ich meine, du hast all die Theaterstücke und die Essays und die Bücher geschrieben, bist viel unterwegs im Europäischen Parlament und so weiter. Aber wie machst du das, wie bringst du das dann an, um zu sagen, ich laufe jetzt langsamer, ohne so Entzugserscheinungen zu bekommen?
Naja, erstmal muss man sagen, dass ich ein Glück habe. Also, dass ich ein Leben habe, was sehr selbstbestimmt funktioniert noch. Also, solange noch Menschen Bücher lesen und ins Theater gehen und die Theater nicht alle weggekürzt und weggespart werden. Das heißt, so das, was ich mache, ist, macht ja alles Spaß. Und ich kann es, das war mir immer ganz wichtig, dass ich mich nie ordentlich anziehen muss, um irgendeine Arbeit zu verrichten, die mir nicht gefällt. Also, so, ich kann das im Pyjama erledigen. Und das ist keine Anspannung. Also der unangenehme Teil beim Bücherschreiben oder so ist dann immer mit Journalisten zu tun zu haben. Das ist meistens nicht so erfreulich. Oft man, ja, Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Journalisten sind auch Menschen, wir müssen sie umarmen. Sie haben,
also heute bin ich in dem Fall als Aktivistin und Moderatorin, ja, und nicht als Journalistin. Nein, das ist
was ganz was anderes. Ich rede mich nur in die Scheiße hier.
Soll ich dich rausholen?
Ja, sing, okay. Sing mal was.
Nein, sing nicht. Also das wird niemand, das wird wirklich niemand heute erleben, dass ich noch singe. Wobei, da muss ich noch sagen, ich tue nicht immer. Ich mache es gleich nicht. Aber ich finde es spannend. Wir haben da innen im Fall auch schon. Ich tue gerne noch ein bisschen zurückblicken so in Veranstaltungen, die wir schon gehabt haben. Da.
Wo einfach Gäste da waren, die dich nicht beschimpfen und nicht korrigieren.
Sowas. Also beschimpft hast du mich jetzt
nicht. Ah, stimmt, das kommt
Nein.
noch.
Nein, dann machen wir die Publikumsbeschimpfung von... Oder Handcave. Egal, also ich wollte dich ja aus der Scheiße rausholen, nicht mit Singen. Wir haben auch schon gesungen in dem Raum, wir haben auch schon zusammen Musik gehört. Das ist sehr toll und wir können dann auch noch dazu, weil das ist alles, hat das stattgefunden, weil jede Gästin etwas mitbringt und du hast dann auch etwas mitgebracht und ich auch. Das war ein kleiner Teaser gewesen und jetzt komme ich zurück, weil was mich noch, wo ich noch gerne darüber reden will, wenn du magst, Sibyl, ist ein Punkt von diesen 93 ist zum Beispiel, ist, dass man nichts muss glauben oder nichts glaubt, ist glaube ich das eine. Und das andere, dass Trauer Zeit hat oder man Zeit bekommt für Trauer. Und als ich das gelesen habe, hat mich das es hat mich wirklich berührt, weil ich habe gefunden, das ist etwas, was man ja in einer Utopie nicht so erwartet. Oder? Man erwartet dann von neuen Systemen, eben günstigen Wohnraum, jetzt eine Kommune, eine Gesellschaft, wo man über Zeit redet, im Sinn von Fürsorgearbeit, Lohnarbeit, politische Arbeit und so weiter. Das sind auch viele Theorien, die es ja auch schon gibt, auch schon in den 70er und entworfen worden sind. Aber über das Thema jetzt Trauer, Glauben, Tod, hätte ich jetzt nicht erwartet. Warum ist das wichtig, das drin zu haben?
Naja, weil das ja auch mein Buch ist und meine Utopie und ich zum Beispiel auch, warte mal, ich hole mal wieder aus kurz, was mich in den ganzen Recherchen und Gesuche irgendwie verwundert hat, ist, dass es so wenig gibt. Also es gibt wahnsinnig viele sehr, sehr gute systemkritische Bücher, die dann alle enden mit dieser Kritik und es gibt wenige, die sagen, wie könnte es denn anders gehen? Und so, das war eben auch ein Antrieb für mich, oder? Der eigentlich sehr wenig Vorbilder hatte. Und dann ging ich einfach von mir aus, also das wollte ich sagen, es gibt so ein Peach, also irgendeiner hat so über die Sharing-Gesellschaft geschrieben und geforscht und mit dem habe ich geredet und der sprach dann eben genau das, wir teilen alles, wir leben irgendwie in Kommunen zusammen. Und ich dachte, um Gottes Willen, dann erschieße ich mich. Weil nichts gegen Teilen, weil warum soll jetzt mein Moped da rumstehen? Aber ich habe einfach so die Erfahrung gemacht, dass ich in Gesellschaften, in kleinen in Gruppen nicht so gut sind. Die finden mich immer komisch. Und dann, deswegen kann man bei mir irgendwie leben, wie man will. Also man muss nicht in Gruppen zusammen wohnen, das machen auch die wenigsten. Also die meisten sind vielleicht habe ich das, vielleicht lese ich das noch vor, ja, wenn ich so, warte mal, ich guck mal, ob ich das vorlesen kann, ob ich es hier habe. Halt mal. Das wäre sehr angenehm, wenn ich das vorlesen könnte. Warte, ich bin noch nicht. Ah, ich hab's. Guck, also. Der Verfassungstext heißt hier, Wohnraum darf nie zur Bereicherung und zur Spekulation genutzt werden. Ich wohne im Monumento Vittorio Emanuel II in einem hübschen Wohnhaus, wenn man auf Marmorpferde steht. Das Monstrum war eines der Lieblingsbauprojekte des Duces, der sich in ihm repräsentiert sah. Wohnraum für 78 große Zyklopen. Nach der Beendigung des Faschismus durch die Amerikaner und der Beendigung des Kommunismus durch die Amerikaner liefen ermatteten Touristenherden über die zu hellen Marmorböden. Viele verstarben und wurden in den Untiefen des Gebäudes nie gefunden. Das Monument wird seit der Revolution wie tausende anderer sinnloser Gebäude in Europa umgenutzt. In den Denkmälern, Mahnmalen, Banken, Börsen, Versicherungen, Werbe- und PR-Agenturen, Geheimdienstgebäuden, Gefängnissen, Autohäusern, Munitionslagern, Botschaften, BlackRock-Filialen, Militärstützpunkten wohnen jetzt Menschen. Jeder hier erledigt Hausarbeit, manche reparieren Dinge, andere putzen das Treppenhaus, wechseln Glühbirnen und die meisten tun es gerne, denn die Gebäude gehören uns. Das wäre doch alles auch vorher möglich gewesen. Man hätte die Welt nicht zubetonieren müssen, keine Glasbetonkästen entlang geteerter Straßen, an deren Rändern verkümmerte Bäume und Büsche gefangen standen, keine Autobahnen bis in die Stadt, aber profitabel wäre das nicht gewesen. Jetzt ist alles im Aufbau, Umbau und die Stadt Ausdruck der Euphorie, mit der die Leute Zeuginnen und Gestalter eines einmaligen Versuches werden, dem Überleben der Spezies. Doch ganz hübsch, ne?
Sehr.
Also müsste man durch die Bahnhofstraße laufen und gucken, wo man da überall schön wohnen könnte. Es hat da so ein tolles Gebäude, wo irgendwie auf 6 Etagen BlackRock drin ist. Können die nicht nach Schlieren gehen? Das ist, meine Güte. Das,
Aber nichts gegen Schlieren.
Nein, das ist super. Das
hat auch schöne Gebäude.
Du, es sind da auch Menschen. und wir umarmen sie.
Also was ja interessant ist, ist ja aktuell jetzt auch wieder, also in Zürich und natürlich in vielen Städten ist ja die Diskussion um Wohnraum. Und Jacqueline Badron hat zum Beispiel in einem Talk gesagt, den ich letztens besucht habe, dass der Staat eigentlich alles müsste zurückkaufen und dann so, also dass man dann auch keine Steuern mehr müsste zahlen, wenn der Staat würde können von günstigen Mieten von den Menschen leben. Sind wir dann, wäre das eine gangbare Lösung oder ist das eine schlechte Utopie?
Das ist ja irgendwie, wenn man es nicht radikal macht, muss man ja gucken, wie es anders nicht geht. Also ich glaube, das ist in der Schweiz völlig unmöglich. Mhm. Wir irgendwie Privateigentum und Eigentum schlechthin über alles setzen, oder? Und jeder mit seinem tollen Eigentum, auch wenn es irgendwie eine Aktiengesellschaft tun kann, was er will. Und also da hilft dann einfach wirklich nur Enteignen und das ist dann natürlich... Könnt ihr euch Schweizer vorstellen, die irgendwas enteignen, die morgen bei BlackRock reinmarschieren und die ganzen Hanseln auf die Straße setzen? Das glaube ich nicht dran.
Vielleicht, wir sind wirklich schon fast am Schluss.
Nein, ich sage nichts.
Es geht schnell oder bist du froh?
Nein, ich gewöhne mich an dich langsam.
Ach, das ist schön. Aber wahrscheinlich, weil ich Schweizerdeutsch rede,
ja,
und nicht gesungen habe. Genau.
Wie kommst du jetzt da raus?
Ja, wie komme ich? Also ich
schaffe es. Also so, dass es tief wird, aber irgendwie auch emotional.
Genau, also das mit der Trauer sind wir jetzt nicht so drauf eingestiegen, darum suche ich noch ein anderes tiefes Thema.
Ich wollte das beantworten, ne?
Du hast die Utopie erschaffen, lebst jetzt aber doch im Jetzt so. Wie sieht im Jetzt so doch irgendwie dein Ideal aus? Also gibt's schöne Tage für dich im Jetzt, in dieser Dystopie, wo wir real leben.
Nein, ich bin jeden Tag wahnsinnig unglücklich. Nee, warte mal, das wollte ich, guck mal, ich habe echt dich abschmieren lassen mit der Frage, warum so Sachen wie Trauer und Fürsorge da drin stehen. Das ist eben, ich habe es mir ausgedacht und es sind ja Menschen, das ist ja nicht ein formal-theoretisches Buch, sondern wir haben ja immer noch bei aller Revolution mit Menschen zu tun, mit ihren Menschenzeug, oder? Und auch die schönste Gesellschaft verhindert ja nicht, dass wir Trauer empfinden, dass Menschen sterben, Menschen krank werden. Auch nicht, dass sie sich hassen mitunter. Man muss nur einfach gucken, dass all das, was zum Leben dazugehört, so menschenmöglich und fein behandelt wird, wie es nur möglich ist. Das war so meine Idee. So. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Fast, oder?
Schon fast.
Fast.
Aber es gibt auch schöne Tage.
In dieser Tag, jetzt kommst du wieder zu mir zurück.
Oder
Ja. Also warte mal, ganz schön ist, also das hätten wir vielleicht noch streifen können irgendwie. Ich zerschlage ja jetzt die EU von innen heraus. Dauert noch ein bisschen. Ich habe 700 Leute gegen mich.
Das macht irre Spaß. Das macht die Tage gut.
Ja, so. Es ist einfach so ein Seichter. Das ist wirklich wahnsinnig. Das ganze Ding ist dominiert von einem riesigen konservativen Block, der irgendwie nur Scheiße abstimmt. Du bist eigentlich völlig lost dort. Aber was Spaß macht, ist, dass die natürlich viel Geld haben und dass ich das benutze. Und ich irgendwie das System ein bisschen ficke und richtig schöne Sachen machen. Also ich mache jetzt irgendwie fange jetzt an mit einem riesen Armutsprojekt, wo ich irgendwie ein Grand Prix de Poverty mache am Ende und einfach mal ein bisschen Licht auf das Thema richte, was mir sehr am Herzen liegt. Und da kann ich Geld rausballern. Das ist doch ganz großartig. Und weil irgendwie diese wundervolle EU hat irgendwie seit Jahren konsequent eine Armutsquote in Europa von irgendwie weit über 20%. Und das wird schlimmer, oder? Und da passiert nichts. Und jetzt kommen sie mit irgendeinem tollen Masterplan gegen Armut. Das heißt wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, es gibt dann irgendwie Kuscheltiere für Obdachlose. Keine Ahnung. Aber so irgendwie, dann mache ich jetzt jedes Jahr ein Festival irgendwie, um das letzte war irgendwie für ein pazifistisches Festival, was komischerweise auch ganz gut in die Zeit passt und irgendwie knackevoll war und ich eine wundervolle Propagandashow mit lauter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen machen konnte. Also so, das macht mir ein großes Vergnügen irgendwie, jetzt so ganz klein irgendwie da rumzustacheln und die zu ärgern. Und das ist eigentlich so das, was ich so abschließend sagen wollen würde, was man, wenn man jetzt es nicht schafft, einen Generalstreik zu machen, es ist übrigens bald wieder Frauenstreik, glaube ich.
Am 14. Juni.
Genau, da gehen wir alle hin. Hilft auch nichts, macht auch nichts, bringt auch nichts, aber es ist ein schönes Gefühl. Aber so, es gibt schon so ganz, ganz viele kleine Sachen, wo man so Zwischenräume in diesem Scheißsystem finden kann, die man besetzen kann und die man ausdehnen kann. Das finde ich gut. Im Tessin gibt es Tatsache irgendwie in diesem überwiegend rechten Stadtrat oder Landesrat oder Bezirksrat gibt es drei kommunistische Parteien. Das ist relativ großartig. Sowas bräuchten wir hier. Und was bevor wir die Parteien generell abschaffen, weil ich finde die Schwachsinn. Also man sollte irgendwie wirklich das Volk direkt regieren lassen. Dazu später. Was ich sagen wollte, was irgendwie man jetzt machen kann, ist wirklich so kleine Störfelder setzen und die ausweiten. Und die so weit ausweiten, bis vielleicht das System mal platzt. Also irgendwie in kleinen Gruppen, irgendwie kleinen Parteibeitritten in kleinen Nachbarschaftsgruppen. Also man kann schon irgendwie das Ganze so ein bisschen verlangsamen und Steine ins Getriebe setzen. Und das habe ich mir vorgenommen. Also so, um nicht zu verblöden, mache ich sowas.
Danke vielmals. Also wir haben leider jetzt nicht Zeit, um das politische Gespräch noch zu vertiefen. Vielleicht wird es irgendwann eine Möglichkeit geben. Ich würde mich sehr freuen. Hätte viele Fragen, hätte viele Anmerkungen. Ich muss jetzt aber im Rahmen betroffener Zeit mich zügeln. Und wir wären an dem Punkt, wo wir etwas mitgebracht haben, das Ritual von dieser Reihe, das ich euch vorher angekündigt habe. Und willst du zuerst?
Oh, das hat mich sowas von dermaßen überfordert. Mir fiel da wirklich nichts richtig ein.
Man darf ja auch immer sagen, ich habe nichts. Oder du könntest einfach sagen, ich habe euch ja ein Buch mitgebracht.
Das ist neben den Staubsaugern dort vorne.
Genau.
Ich war wirklich ratlos. Also irgendwie zu Hause lagen Bücher von David Graeber. Die hätte ich irgendwie, aber die kennt ihr alle. Und dann dachte ich, die muss ich nicht mitbringen, falls ihr ihn nicht kennt. Herr Graeber ist irgendwie der beste Anarchist der Welt und der schlauste Mensch, den ich kenne. Und leider tot, weil die schlauen Menschen sterben alle. Aber von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt, wie man irgendwie das System zerlegen kann und trotzdem gute Laune behalten kann. So, das hätte ich eigentlich mitgebracht und dann habe ich es vergessen und dann dachte ich, könnte ich aber singen, das lasse ich aber auch.
Also es wäre auch, dürfte ich schon.
Aber muss vielleicht auch nicht. Was hast du denn
genau
da Schönes?
Also ich finde, ich darf dazu noch sagen, ich finde, dass du da bist. Und
ist ein Geschenk.
Ja, ist ein Geschenk.
Guck mal, ich hab euch irgendwie was zum Thema EU zerlegen. Das ganze Geld dort, oder? Das kann man leider nicht verteilen auf der Straße, das würde ich sonst gerne machen. Man kann dann sowas machen. Ich habe hier mit meinem Kollegen Herrn Sonneborn zusammen Bücher, Notizbücher, teure, mit Lesebändchen und Leder, Echsenledereinband, herstellen lassen mit mir drauf und Frau Berg regelt das. Und das irgendwie, jedes Büchlein kostet irgendwie 3 Millionen Euro. Und das hat mir auch eine ganz große, die kann ich jetzt irgendwo, wenn ihr mich mal seht und ich bin irgendwo mit den Büchlein, kann man die verteilen. Und guck mal, wie schön das ist.
Das ist wirklich sehr ist schön. Wir tun es nachher dafür, wenn wir dürfen.
Ja, vielleicht ihr könnt das berühren.
Könnt das anschauen. Also ist das etwas, was man kann erwerben?
Nein, das sind so, warte, wie heißt das? Aufwendung, Werbeaufwendung, irgend so ein Scheiß. Da gibt es irgendwie 80. Ja, sowas, dass man sich und seine politische Arbeit irgendwie der Öffentlichkeit zeigt. Also und dann, wir machen dann so einen Mist und verteilen das.
Sehr
dann
schickes Foto auch. Also können wir es doch nachher noch anschauen. Aber ich möchte schon gleich auch noch mal sagen, mit das nicht nehmen lassen. Ich finde wirklich, was ich von dir habe können lesen, schon in meiner Buchhändlerinnenlehre, jetzt, dass du da bist, dass ich mit dir reden durfte. Und ich habe ja immer ein bisschen Pathos in meinen Veranstaltungen. Ich kann es eben schon auch
gerne. Meinst du, wir sollen jetzt küssen?
Nein. Also ich muss darüber nachdenken. Ich habe gelernt, ich muss immer sagen, ich muss schon einen Moment darüber nachdenken. Ich mache mir Gedanken.
Okay.
Um den Konsens. Nachher hinter der Bühne vielleicht. Genau. Ich habe den Faden verloren. Immer wenn die Leute, die ich einlade in den Tag, auf dieser Bühne mit mir kuscheln, jetzt willst du mit mir küssen.
Okay.
Aber ich will doch nur über Inhalt reden.
Ja, nee, du bist
über Zukunft, über uns vielleicht. Nein, wirklich danke für deine Arbeit. Und als ich dich im November, ist es glaube ich, war, letztes Jahr an der Buch Basel gesehen habe, lesen, bin ich da gesessen. Sibylle Berg auf dieser grossen Bühne, die Lesung mit wahnsinnig toller italienischer Musik noch. Und ich habe gedacht, wow, okay, ich möchte sie dem Tag haben, aber wahrscheinlich kommt sie eh nicht. Und es ist so schwierig, Sibylle Berg. Also ich meine, es ist wirklich für mich heute ein Abend, wo wirklich ein ja, ich habe grossen Respekt.
Komm her. Oh.
Und so viel Romantik. Nein, ich finde eben, in diesem Buch geht es ja auch um Menschlichkeit. Und ich finde, wir dürfen uns auch vulnerabel, verletzlich und menschlich zeigen. Und es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, wow, ich schaue den Abend total ein, ich bin die beste Journalistin. Eben, sondern ich war sehr nervös und ich danke dir vielmals, du hast mir so leicht gemacht und es ist so schön mit dir und spannend und auch lustig. Merci für deine Arbeit, für deine Bücher, für dein Sein. Und ich habe meine eigene Utopie mitgebracht, die
toll ist.
Ich finde sie schon gut.
Ich finde sie auch gut, ja.
Ja, muss ich sagen. Ich find, es hat eben erstaunlich viel von, als ich dieses Buch dann gelesen habe, drin, wo in meiner auch ist. Und das könnte man mir vorwerfen. Ich habe nicht abgeschrieben. Und ich habe sie heute gedruckt. Sie ist entstanden zusammen mit der Lea Witscher, Kunstschaffende, sehr geschätzte Person, die sich sehr stark mit Care-Arbeit in der Stadt Zürich auseinandersetzt. Sie hat die sogenannten Care-City-Stories ins Leben gerufen. Sie hat Geschichten geschrieben, wie könnte die Stadt Zürich aussehen, während und in der Care, also während und auch nach der Care-Revolution. Revolution, damit ich nicht falsch sage. Und ja, hat als Erste die Geschichte weiterführen für das Jubiläum vom Entlastungsdienst in Bern und dem Büro für Feminismus in Bern. Hast du dort lesen. Es ist jetzt gedruckt. Man kann es für 15 Franken kaufen. Man findet es auch online. Und ja, es ist mir eine grosse Ehre, das dürfen neben der Sibylle Berg sagen. Punkt.
Das schenke ich dir jetzt.
Danke vielmals, dass ihr da gewesen. Danke allen Helferinnen, allen Freundinnen in diesem Raum, allen Verbündeten. Tschüss zusammen, schönen Abend.
Thank you.